ist immer wieder spannend, finde ich das. Das passiert da mal öfters oder komme ich öfters in die Gelegenheit, dass man dann irgendwo in ein anderes Team hineinkommt, wie hier, ne? So mit der Musik. Und man spielt ja nicht jeden Tag und nicht mal jede Woche, jeden Monat zusammen. Aber trotzdem findet man dann so zusammen mit den Instrumenten, mit dem Gesang und mit der ganzen Absprache. Und es funktioniert dann. Es macht richtig Spaß, ist echt toll. Aber es ist für mich immer wieder so ein Bild auch, wie das funktioniert, wie wir als Teams, ne, funktionieren können, wie wir eins werden können durch unseren Herrn und dann das wirklich auch gut geht. Also sehr schön. Das sind schöne Erlebnisse, die doch ermutigend sind und die wir dann auch auf andere Bereiche übertragen können. Ne? Wir hatten gestern, deswegen komme ich da gerade so frisch von diesem Eindruck auch der Einheit des Teams her. Wir hatten gestern so den ganzen Tag eine Klausur als Gemeindeleitung unserer Ekklesiagemeinde und das ist dann ja auch spannend. Wir sind ja alle ganz unterschiedlich, kommen ganz woanders her. Es sind eine Menge Herausforderungen da, zu sagen, Mensch, wie bekommen wir neue Leute, Außenkontakte in die Gemeinde hinein, wie kriegen wir einen Generationswechsel hin, da ist langsam auch so ein Generationswechsel dran und da gibt es dann manchmal auch schon schwierige Situationen, wo man sich dann reibt und gucken muss und jeder hat dann so seine Ideen und Vorstellungen und wir sind ja eben alles ganz unterschiedliche Typen, Persönlichkeiten, aber dann ist einfach stark zu sehen, so am Ende dieser Klausur, nach Gebet, nach Austausch, nachdem man sich auch mal einen ganzen Tag Zeit genommen hat, mal alles so von den verschiedenen Seiten her zu beleuchten und durchzusprechen, da ist dann so der Eindruck da, Mensch, wir rutschen da und kommen da richtig toll in so eine einheitliche Richtung. Oder ein Bruder sagte dann, ja, ich brauchte da irgendwie Klarheit und ich habe mich schon die ganze Zeit so verrückt damit gemacht, dass ich sage, ich kriege hier kein klares Reden Gottes so über bestimmte Pläne, bestimmte Visionen, über einen bestimmten Punkt. Er sagt, du, und da war das so, da vor 2 Wochen und da in der Situation, da hat Gott so klar zu mir gesprochen und jetzt sehe ich da wieder eine klare Richtung. Ist einfach klasse, so ermutigend. Aber wir müssen uns immer wieder darauf einlassen, wirklich auch diese Einheit zu suchen, diesen Gedanken, Jesus sagt, ich möchte euch eins machen und wenn ihr eins seid in meiner Liebe, in mir, dann bin ich mitten unter euch, dann erhöre ich euer Gebet, dann kann ich unter euch wirken. Und das ist für uns immer ganz wichtig. Und diesen Herausforderungen wüsste ich nicht, welche Gemeinde da nicht drin steht, oder? Welcher Arbeitsbereich, welches Team? Oder wenn ich an unser christliches Sozialwerk denke, an christliche Arbeiten, Werke, ist das genauso die Herausforderung. Ja, und oft tragen wir uns dann in diesen Situationen, in solchen Herausforderungen, natürlich auch in unserem persönlichen Bereich, so in unserem persönlichen Radius, Gott, warum kommst du da an den und den Punkten zu spät oder warum bist du da zu spät gekommen? Ne? Also ich glaube, bei jedem von uns gibt es so Situationen, wo wir denken oder auch dachten in unserem Glaubensleben, Jesus ist irgendwie zu spät gekommen. Warum hast du da nicht gehandelt? Warum hast du da unser Gebet nicht erhört? Und es hat uns vielleicht sogar einen regelrechten Knacks gegeben in unserem Glaubensweg, Glaubensleben. Und dazu habe ich eine Bibelstelle gefunden, die mich selbst so regelrecht getroffen hat in solch einer Situation. Und es ist eigentlich eine bekannte Situation, eine bekannte Sache. Einer unserer ehemaligen Präsesse in unserer Kirche, der hätte gesagt, das hat man damals schon in der Sonntagsschule gelernt, Lazarus. Und ich möchte mit euch mal in diesen Text um die Auferweckung des Lazarus, den meisten von euch bestimmt vertraut, möchte mit euch mal hineingehen. Und wir lesen einmal in Johannes Evangelium Kapitel 11, lesen da einmal rein, lesen mal fast das gesamte Kapitel vor. Die Bibel dabei habt, könnt es mitverfolgen. Ich lese mal nach einer neueren, moderneren Bibelübersetzung. Und wir wollen uns das einmal anschauen, was da passierte. Johannes Evangelium 11 ab Vers 1. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Meister, erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen und nun willst du dort zurückkehren? Springen wir ein paar Verse, lies weiter. Und er fuhr fort, Jesus fuhr fort, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Die Jünger meinten, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesu rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus aber sprach davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er ihnen offen, Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Thomas, auch Zwillinge genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und wir wollen mit ihm sterben. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr, der Meister ist hier und er will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus Grab wollte, um zu weinen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, er ist schon seit 4 Tagen tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Soweit einmal mein Text. Wir schauen uns gleich nochmal hier die genauen Textpassagen an. Ich glaube, wir einschalten hier. Ja, genau. Muss ich nicht, ne? Genau. Geht nicht? Okay. Geht irgendwie nicht. Also, genau. Nehmen wir nochmal die erste Folie. Das ist richtig. Okay. Also es ist ja schon eine ganz schön heftig, diese ganze Story, wenn man das mal so liest und man denkt immer so dran, ja, das schockt mich ja, das erschüttert mich richtig, wenn ich überlege, der Mann war da schon 4 Tage im Grab und Jesus sagt einen Befehl, ein Gebet und erweckt diesen Lazarus ins Leben. Aber wenn man einmal in den Text hineingeht und sich diesen Text anschaut, so ist es ja oft auch mit Gottes Wort, es nicht nur einmal liest, ja, oder zweimal liest, sondern wirklich im Gebet liest und sagt, Herr, sprich mich durch diesen Text an. Gib mir ein sogenanntes Rema, ein persönliches Reden von dir, ein Wort, ein Bibelwort, wo ich genau weiß, ich kann es für meine persönliche Situation anwenden. Ich weiß, dass du es zu mir ganz persönlich gesprochen hast und ich wende es jetzt auf die und die Situation an. Und ich stehe hier, Herr Jesus, und ich verstehe nicht, warum du in diesen und diesen Situationen in meinem Leben, warum du da nicht eingegriffen hast. Oder wenn ich aktuell in einer Herausforderung stehe, um etwas Gott bitte, dass er mir hilft, dass er dort eingreift und die Tage vergehen, die Wochen vergehen, die Monate vergehen. Warum greifst du dort nicht ein? Die Situation kennen wir alle, oder? Da sind Menschen in schwerer Krankheit inmitten unserer Gemeinden, jahrelang, und wir verstehen nicht und wir beten wie die Weltmeister. Und wir denken auch, wir glauben doch und vertrauen und es passiert nichts. Oder viele andere Herausforderungen, in denen du und in denen wir ja auch gerade so stecken. Herausforderungen des Lebens, jeglicher Art. Und wenn man hier so diesen Bibeltext liest, dann, wir können auch schon mal bis zum ersten Bild. Es geht wieder. Ah, wunderbar. Genau, da ist das Erste, was aufleuchtet, das Erste, was also so richtig einen anspringt, finde ich, in diesem Text, ist, man liest ja nicht nur von Lazarus, man liest von Maria und man liest von Martha. Und von Maria und Martha liest man öfters in der Bibel, auch im Neuen Testament, in den Evangelien. Und Maria war damals ein ganz gebräuchlicher Name, ähnlich so wie bei den Griechen. Da heißt, glaube ich, auch jede zweite Frau Maria. Und diese Maria und diese Martha begegnen uns ja öfters, oder? Diese ganz bekannte Story um Maria und Martha, zu denen Jesus kommt. Und Martha stellt das halbe Haus auf dem Kopf und macht alles Mögliche und kocht und backt und bereitet vor und nutzt das ganze Tupperware-Sortiment, um Jesus alles Tolle, Supermäßige da zu präsentieren. Wir können das nachvollziehen, oder? Ich kenne es auch so ein bisschen von meiner griechischen Familie. Wenn da ein Gast zum Essen kommt, was wird da alles aufgeladen und was kommt da alles auf den Tisch und da wird alles auf den Kopf gestellt. Das ist so wichtig, so wertvoll, dass der Gast da ist und dieser Gast, der soll auch bloß nicht irgendwie hungrig und nicht nur 1% hungrig vom Tisch weggehen. Und ich sag euch, hast du das eine aufgegessen, kommt das nächste auf den Tisch. Bist du damit gerade, kommt wieder das nächste. Also es ist wirklich schon, ich habe mich da manchmal echt gemästet gefühlt, habe ich gedacht, wow, ne, wie hoch wird da der Gast geschätzt? Und sagt, du musst also pappsatt vom Tisch gehen und es muss dir richtig gut gehen und am besten bleibt noch was übrig. Und so hat Maria das gemacht. Und ich kann mir dann so richtig bildlich vorstellen, wie die Frau da rumgedüst ist in ihrem Haus und was sie da alles auf den Kopf gestellt hat, um Jesus nun wirklich alles toll zu machen und so gemütlich zu machen. Und der Sessel auch schön sauber, auf dem du sitzt und ist alles richtig klasse. Und vielleicht willst du vorher ja auch noch ein Bad nehmen und was weiß ich alles. Ja, und die Maria sitzt die ganze Zeit bei Jesus und er erzählt und berichtet und lehrt und sie hört zu und hört zu. Wir können uns vorstellen, wenn wir uns mal in die Situation von Martha versetzen, wir wären wahrscheinlich auf 180 gewesen, hätten innerlich gekocht und gesagt, Maria, hallo, kannst du hier nicht auch mal mit anpacken? Es ist ja wohl eine Frechheit. Aber das Größte war ja dann noch, was Jesus sagte. Er sagt dann, Martha, ist alles okay, alles gut. Komm, setz dich doch mal dazu. Calm down, komm doch mal zur Ruhe hier. Maria ist hier und sie hört mir zu. Sie hat diese besondere Gelegenheit beim Schopf gepackt, und sie nimmt Gottes Wort auf, sie nimmt Gottes Liebe auf, sie nimmt das auf, was ich von einem Gott der Liebe euch so Wichtiges zu sagen habe, mitzuteilen habe. Sie hat den besseren Teil erwischt. Das waren die Maria und die Martha, um die es auch hier geht. Ja? Und wir merken auch, Jesus hatte eine Beziehung zu ihnen aufgebaut. Jesus kannte sie. Und das hat mich so richtig durchgerüttelt, als ich mir das mal intensiv angeguckt habe, habe so gedacht, es ist wahr. Jesus sieht den Einzelnen. Wir sind nicht eine Nummer bei Jesus, wir sind nicht irgendeine Figur. Es ist nicht so, als wenn du da irgendwo ein Ticket, war ich letztens ganz überrascht, wusste gar nicht, dass es so ist wie beim Schlachter, holst dir ein Ticket am Hauptbahnhof, kaufst eins und dann musst du eine Nummer ziehen. Wir sind nicht irgend so eine Nummer bei Gott. Weißt du, mein Kumpel, mein Kumpel und ich damals, ihr kennt ja sogar den Pastor, von dem ich jetzt berichten will, als wir damals zum Glauben kamen und waren in der Kreuzgemeinde, ja, in unserer Anfangszeit unseres Glaubens, da sind wir da mit Pastor Schäfer, wir wohnten so ganz in der Nähe, da in Hornlehe, bin ich auch aufgewachsen, seine Tochter war ja auch bei mir in der Klasse, und wir fuhren da mit Eckhard Schäfer zurück, einige von euch kennen ihn ja, fuhren zurück mit dem Auto, und dann fragte mein Kumpel, der wollte es mal ganz genau wissen, sag mal Eckhard, wie ist denn das jetzt hier, Pastor, sag mal, wenn jetzt so 1000 Leute an einem Tag sind und die beten alle gleichzeitig, wie kann denn Jesus auf die alle eingehen? Und er hat damals eine super Antwort gegeben. Eckhard sagte dann, ja, du musst dir vorstellen, wie so ein Computer. Ja? Wie so ein Computer, wo wirklich jeder gleichzeitig rankommt und Jesus ist für jeden da und Jesus antwortet jedem. Aber es ist noch viel mehr. Es ist noch viel mehr. Jesus kennt dich und mich persönlich. Und wir denken das doch oft, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Wir denken das doch oft, wenn wir merken, oh, ich bete und ich warte und ich hoffe und ich glaube, dann bin ich wieder entmutigt und dann bin ich wieder ermutigt durch eine Predigt oder im Hauskreis und dann bete ich wieder und erwarte etwas und es passiert und es passiert und es passiert scheinbar nichts. Was denn hier los? Und mein Denken ist dann vielleicht, Gott, vielleicht gibt es irgendwo gerade was Wichtigeres zu tun. Vielleicht ist jemand da mit einer größeren Not oder bin ich da nicht oder glaube ich nicht richtig oder habe ich nicht genug gebetet? Und hier sehe ich einfach, Jesus sieht den Einzelnen. Er hat um Lazarus geweint. Er war stark betroffen. Und der Hammer ist ja, Jesus wusste doch, dass er Lazarus auferwecken wird. Er wusste es ja, dass Gott sich hier verherrlichen wird und dass Lazarus wieder ins Leben kommen würde. Aber trotzdem weinte er um Lazarus. Ich dachte, das ist doch eigentlich... Das ist doch ein Widerspruch, oder? Und das zeigt mir, Jesus sieht uns als Einzelnen. Wir sind ihm absolut wichtig. Wir sind absolut wertvoll für uns. Und wenn ich das verinnerlicht habe, wenn ich das im Vertrauen an Gott, im Glauben annehmen kann, dann weiß ich auch, Gott wird zu seiner Zeit antworten und er wird zu seiner Zeit handeln. Und wenn wir weitergehen, dann sehen wir eben auch, dass Jesus niemals zu spät kommt. Ich meine, was einen auch wirklich umhaut, und man liest das eben nicht so sofort, wenn man in diesen Bibeltext hineinkommt. Und ich dachte, das ist ja eigentlich unglaublich. Da schicken diese Schwestern einen Boten zu Jesus und sagen, Jesus, wir kennen uns doch ganz gut und wir haben eine große Not, wir brauchen hier deine Hilfe. Unser Bruder Lazarus ist schwer krank und es sieht wirklich, so lese ich das zwischen den Zeilen, es sieht wirklich hoffnungslos aus. Und was macht Jesus? Er blieb einfach noch 2 Tage da. Das müsste ich mal als Seelsorger machen, als Pastor im Sozialwerk. Da ist eine Not, da braucht dich jemand, da braucht jemand Seelsorge oder Gebet. Ja, ich guck mal, ich habe ja eigentlich nichts Wichtiges heute zu tun, aber ich gehe da mal 2 Tage später hin. Unglaublich, oder? Und Jesus war ein guter Freund von den dreien. Er hatte die drei ja wirklich lieb, sie hatten ihn lieb. Es war eine echt enge, starke Beziehung da und Jesus blieb einfach mal 2 Tage dort. Unglaublich. Aber es ist genau derselbe Punkt, in dem wir dann oft stehen und sagen, Jesus, wo bist du, warum handelst du nicht? Und Jesus kommt und er kommt in die Situation hinein und er wirkt dieses Wunder und er weckt diesen Lazarus auf. Und das Dritte daran ist, das Entscheidende ist, als die Jünger ihn ja auch vorher sprechen und sagen, sag mal, was ist denn da mit diesem Lazarus? Und Jesus sagt, Gott möchte ihn auferwecken. Er schläft nur. Gott will sich in der Situation besonders zeigen und offenbaren. Da denken die Jünger erst, Jesus meint, er schläft. Deswegen lässt Jesus sich ja auch so Zeit. Und er macht einen Erholungsschlaf und wir werden dorthin kommen, er wird genesen sein und es wird alles gut sein. Und Jesus sagt, nein, er ist wirklich gestorben, er ist verstorben. Menschlich gesehen, vernunftmäßig gesehen, natürlich gesehen, ist alles aus, ist alles vorbei. Und Jesus kommt in diese Situation hinein und erweckt Lazarus auf. Und ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst oft in solche Situationen hineinführt. Das heißt ja auch im Jakobusbrief, Gott wirkt nichts Negatives, er wirkt nichts Böses, aber er lässt es oft zu. Klammer auf, er lässt sich Zeit, auch unser Gebet zu erhören, ja, so wie wir uns das wünschen, und zu dem Zeitpunkt und in dem Zeitplan, wie wir uns das wünschen, Klammer zu, um sich besonders in diesen Situationen zu zeigen, weil er weiß, wir brauchen Gottes übernatürliches Wirken. Und wir merken ja auch oft in den Herausforderungen, in denen wir stehen, in den Nöten, in den Problemen, in denen wir stehen, wie schnell unser Glaube am Nullpunkt ist, wie sehr wir noch in dieser natürlichen Welt verhaftet sind, wie sehr wir noch versuchen, mit unserem Vernunftdenken Gott und Gottes Wirken und Gottes Handeln zu erfassen, oder? Wir stoßen doch immer wieder daran, dass wir sagen, wir können doch nur das erfassen und erkennen, was wir sehen können, was wir anfassen können und können viel zu wenig Gottes übernatürliches Wirken verstehen. Wenn es gut läuft und wir haben gerade eine Gebetserhörung erlebt oder es sind wenig Herausforderungen und Probleme da, dann können wir diese Lieder von Herzen singen und sagen, Gott wirkt Wunder, er ist wirklich der Gott, der das Meer geteilt hat und er ist der Gott, der hier Lazarus aufweckt. Aber wenn wir mittendrin stehen im Feuer, mittendrin stehen in dem Problem, in der Krise, in der Herausforderung und wir beten dann auch noch und sehen, es passiert nicht sofort etwas, sind wir sofort wieder im natürlichen Bereich drin, versuchen selber nach irgendwelchen Lösungen zu suchen oder was noch schlimmer ist, versuchen irgendwie laufend die Schuld bei uns selbst zu suchen. Meine Gemeinde ist irgendwie schuld, weil sie ist nicht heilig genug oder ich bin nicht heilig genug und ich bete nicht genug oder ich lese nicht genug in der Bibel. Das mag ja alles sein. Aber Jesus lässt uns doch nicht damit alleine. Er zieht sich doch nicht zurück, wie wir Menschen sind, enttäuscht und ach, ich hatte von dir hätte ich eigentlich mehr erwartet. Wie so ein Chef, ja, der dir vor dir steht und sagt, von dir hätte ich eigentlich mehr erwartet. Ich bin enttäuscht. Ich glaube, irgendwann muss ich dir halt kündigen. So ist doch Gott nicht. Wir als Menschen würden so handeln. Wir als Menschen sind schnell voneinander enttäuscht. Wir als Menschen sind oft untreu. Wie jemand mal sagte, ein Pastor sagte, ich hatte mal Leute, die sagten in der Gemeinde, wir stehen hinter dir. Wir stehen hinter dir, egal was ist, wir stehen hinter dir, du bist nicht alleine. Und er sagt, ja, es ist wahr, sie standen hinter mir, sie standen so weit hinter mir, dass ich sie nicht mehr finden konnte. So ist Gott nicht, so ist Jesus nicht. Jesus möchte, dass sie ihm vertrauen. Jesus möchte, dass sie im Gebet suchen. Jesus möchte, dass wir mehr von ihm erkennen, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dadurch wachsen und lernen, ihm mehr zu vertrauen und wirklich zunehmen. Jesus möchte, dass man durch unsere Taten, durch unsere Werke, durch unser Leben ihn sieht und erkennt, dass wir an ihn glauben. Aber wenn es nicht so ist, dann steht er doch nicht da und sagt, du hast versagt und zieht sich zurück. Sondern möchte, dass wir ihn gerade suchen, umso mehr suchen, an ihm dranbleiben und dass wir eine Entscheidung fällen, eine Entscheidung des Glaubens, dass wir sagen, Jesus, und wenn es noch so lange dauert und wenn die Sache längst schon gestorben ist, dann kannst du eben da hineinwirken und ein Wunder tun, aber ich glaube und ich vertraue dir, Jesus, dass du nie zu spät kommst, dass du niemals zu spät kommst. Und dass du mich persönlich siehst, dass du mich persönlich kennst und dass ich dir nicht egal bin. Und dass du irgendeinen Plan hast oder irgendetwas Besonderes daran liegt, dass du jetzt dieses Gebet nicht erhörst. Und wenn es daran liegt, dass ich zu wenig vertraue und dass ich dich zu wenig im Gebet suche, dann zeig mir, wie ich das tun kann. Wie ich jetzt an den einen Bruder aus unserer Gemeinde ja gerade denke und gedacht habe, als er uns da gestern erzählte, wisst ihr, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe so oft erlebt, auch in wichtigen Entscheidungen, Dingen der Gemeinde, dass Gott so klar zu mir gesprochen hat. Als, wisst ihr, damals, als die Situation war und wir den da als Pastor eingestellt haben und da war eine Entscheidung zu treffen in der Gemeinde, habe ich so klar Reden Gottes vernommen. Und ich habe daraufhin eine Entscheidung gefällt. Und ich bin daraufhin einen Glaubensschritt gegangen und ich habe erlebt, Gott hat sich dazu gestellt. Es war von Gott. Gott hat hineingesprochen, Gott hat gewirkt, Gott hat gehandelt. Und ich verstehe gar nicht, ich bete schon so lange und warte und höre und versuche und gucke, wo ist Gottes Reden und ich höre nichts und höre nichts und höre nichts. Nein, man war richtig verzweifelt. Und gestern sitzt er da und sagt, Leute, da letzte Woche in der Situation und da saß ich da und denkte an nichts und auf einmal bing, 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 lese in der Bibel und hab Reden Gottes und hab Klarheit. Wo der Mann dachte, wo ist Gott? Warum kommt Gott zu spät? Wir müssen doch langsam hier eine Entscheidung fällen. Kam Gott nicht zu spät, sondern wirkt zu seiner Zeit auf seine Weise und oft so ganz anders, als wie wir das erwarten, oder? Und wenn wir eben in die Bibel hineinschauen, wenn wir da die vielen, vielen Beispiele anschauen von Frauen und Männern, ja, die da mit Jesus unterwegs waren, dann sehen wir oft, dass da genauso war. Es war überhaupt nicht anders. Das ist nicht eine besondere einzelne Situation hier von Maria, Martha und Lazarus, wie sie Jesus erlebt haben. Ich glaube, dass es tagtägliche Situationen in unserem Glaubensleben sind, in unseren Gemeinden, die wir immer wieder erleben, wo wir immer wieder durch müssen. Wir würden es uns oft anders wünschen, oder? Gemütlich auf der Couch und wir erleben, alles läuft so ganz rund. Wir folgen doch Jesus, wir glauben doch an ihn, ja? Haben gar keine Lust mehr, rumzukämpfen, auf irgendetwas zu warten und stattdessen, zack, kommt das nächste Problem, die nächste Herausforderung um die Ecke, haut uns erstmal um, wir rappeln uns auf und unser Gedanke ist, okay, ich gehe zum Herrn, ich bitte ihn darum, dass er hilft. Und es passiert nichts und es passiert nichts und es passiert nichts. Ich hatte eine dieser Situationen Ende des Jahres, letzten Jahres und stand da so in meiner Küche, wollte glaube ich gerade kochen und dachte so über diese Situation, Herausforderungen nach, über die ich so stand und dachte, Jesus, irgendwie bist du hier zu spät. Warum greifst du hier nicht ein? Ich weiß da an der Sache nicht weiter. Du bist zu spät. Habe ich so wirklich gedacht und innerlich so gebetet. Und auf einmal, und das ist so Reden Gottes, ja, kennt ihr das? Wie so ein Blitz, der einschlägt, kam mir genau diese Begebenheit in den Sinn. Von Lazarus. Das war nicht nur so eine Information, eine Vernunftinformation in meinen Gedanken, sondern es war richtig so Reden Gottes, das mich echt ermutigt hat. Ich dachte, ja, Lazarus, Jesus, du kommst nie zu spät. Und es muss wohl so sein, dass wir immer wieder in Situationen hineinkommen, die uns herausfordern. Dass es bis an das Äußerste geht, aber da sind wir auch in guter Gesellschaft. Paulus ruft es auch an einer Stelle in den Briefen aus, im Neuen Testament, wo er sagt, wir werden oft bis an den äußersten Rand unserer Kraft, unseres Glaubenslebens, unserer Möglichkeiten geführt. Wir denken, es geht nicht mehr weiter. Und dann, da greift Gott ein. Ihr kennt auch diesen Satz, ja? Wenn wir am Ende sind, fängt Gott oft erst an. Wir lesen am Schluss dieser Begebenheit von Lazarus, was passierte. Auch wieder so ein Satz, über den man schnell hinweglesen kann. Viele der Menschen, die das damals miterlebt haben, glaubten von da an Jesus. Das ist genau das, glaube ich, bin ich persönlich zutiefst davon überzeugt, weswegen Gott oft uns in solche Situationen hineinkommen lässt, auf sich warten lässt, vielleicht sogar erst zwei Tage später sich aufmacht, um uns zu helfen, um dann wirklich hineinzukommen, ein Wunder zu tun, dass wir ganz neu überwältigt sind von der Art und Weise, wie Gott wirkt und dass Gott übernatürlich wirkt und dass er wirklich Wunder tut. Und ich möchte euch ermutigen, von Gott diese Wunder zu erwarten. Ich möchte euch auch ermutigen, da wo ihr sagt, wo ihr zurückschaut und bittet doch Gott, euch das noch genau aufzuzeigen. Ja, da in meinem Glaubensleben, da habe ich eigentlich kapituliert, da habe ich aufgegeben. Ich muss wirklich bekennen, da bin ich enttäuscht von Gott, war und bin vielleicht immer noch frustriert und denke, Gott hat dort nicht eingegriffen. Ich möchte dich ermutigen, im Gebet mit Gott an diesen Punkt zurückzugehen, zu sagen, Jesus, tut mir leid. Eigentlich glaube ich doch an dich. Eigentlich habe ich mich doch dazu entschieden, dir zu vertrauen, Jesus, und dir zu folgen und dir mein Leben zu geben. Und ich möchte dir ganz neu vertrauen. Ich bin innerlich, in meiner Gefühlswelt, meiner Seele bin ich enttäuscht, in meinem Glauben. aber in meiner Entscheidung, Jesus, dir gegenüber, gehe ich mit einer Entscheidung an diesen Punkt zurück und ich möchte dir neu vertrauen. Und ich möchte dir vertrauen, dass du nicht zu spät kommst und dass du aus dieser Situation noch etwas tun kannst. Oder du stehst aktuell in einer gewissen Herausforderung und sagst, Jesus, eigentlich möchte ich aufgeben, ich kann nicht mehr. Wo bist du? Kommst du zu spät? Zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich will dir vertrauen, ich will dir vertrauen, ich entscheide mich dazu, dir zu vertrauen, dass du nicht zu spät kommst und ich bitte dich, dass du zeigst, wie willst du dich hier, diese Situation verherrlichen, wie willst du dich da offenbaren, du kommst nie zu spät, ich bin dir persönlich wichtig, ich bin wertvoll für dich und ich möchte sehen, wie du dich hier offenbarst und zeigst. Und wenn wir Jesus diese Chance geben, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir lernen, da wirklich auf Gott zu warten, wenn wir schon alles versucht haben, gar nichts mehr tun können, dann werden wir ganz neu überwältigt werden. Und es wird eine Initialzündung erneut für unser Glaubensleben geben, wenn wir dann erleben, wenn Gott die Dinge in die Hand nimmt. Wie bei Lazarus, Jesus kommt, sagt, rollt den Stein weg, ein Befehl, ein Gebet und die Situation löst sich auf. Und so habe ich es damals auch erlebt, dass Gott in kürzerer Zeit in diese Situation eingegriffen hat, in die Situation aufgelöst hat, wie ich es wirklich überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Ja? Aber schon steht man wenig später wieder in der neuen Herausforderung. So geht es weiter und weiter. Aber noch einmal, wenn wir in die Bibel hineinschauen oder wenn wir auch die Biografie ansehen, ja, von vielen anderen Menschen durch die Jahrhunderte hindurch oder von unseren Vorfahren, ja, so sie gläubig waren und schauen auf ihr Leben, dann sehen wir, dass wir doch da in guter Gesellschaft sind, oder? Dass wir immer wieder in Herausforderungen stehen, die uns manchmal alles kosten, aber dass wir Jesus vertrauen, dass er nie zu spät kommt. Das gilt für dich und mich persönlich, aber es gilt auch für unsere Gemeinden. Es gilt in dem, wo wir uns aufgemacht haben und Gott dienen wollen, Einfluss nehmen wollen und Gott gehorsam sein wollen, darin auch wirklich seinen Missionsbefehl umzusetzen. Es ist ein steiniger, ein schwerer Weg. Vielleicht stirbt auch irgendwann etwas, aber Jesus kann es wieder auferwecken. Und er kommt darin eben nie zu spät. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen.